Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Thomas Lee zu Ihnen zum Thema Kreuz und Blut. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 18 bis 24, gelesen von Samuel Ziegler. Weiter hören wir noch das Lied »Er ist Herr«, gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit dem Musikteam mit Tara Thoma, Irina Woloschuk und Robert Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Erster Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 24. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit, aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zu nichts machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Oh, in der heutigen Botschaft, da soll es ja um das Kreuz gehen. Und wenn es um das Kreuz geht, dann geht es zwangsläufig auch um das Blut. Aber gerade diese Themen, Kreuz und Blut, naja, die werden doch gerne mal ausgeklammert. Und stattdessen spricht man doch lieber von Güte, Liebe, Vergebung und all diesen Dingen. Was ja auch nicht verkehrt ist. Denn Gott ist Liebe, selbstredend, gar keine Frage. Gott ist gütig, Gott ist gnädig. Ja, in Christus Jesus haben wir Vergebung und in und durch Jesus haben wir eine herrliche Zukunft und das ewige Leben im Blick. Das alles ist wahr, unumstößlich. Dessen dürfen wir uns gewiss sein und darauf dürfen wir uns auch bereits im Hier und Jetzt freuen. Und diese Freude will ich auch niemanden nehmen. Aber all diese Dinge wären ja ohne das Kreuz und ohne das Blut des Lammes gar nicht möglich. Kreuz und Gnade lassen sich doch genauso wenig voneinander trennen wie Blut und Liebe. Worin beweist sich denn die Liebe Gottes? In Johannes Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieses, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das betrifft hier jetzt nicht nur die Geburt des Herrn Jesus, sondern noch weitreichender, dass der himmlische Vater seinen Sohn am Kreuz stellvertretend für die Menschheit dahingegeben hat. Ganz nach Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus Wunder vollbracht hat. Nein, das ist nicht der Liebesbeweis Gottes. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Bestandteil der Liebe Gottes ist das Kreuz und das vergossene Blut des Herrn Jesus ist der Beweis, dass uns Gott liebt. Und so möchte ich uns heute einfach so ein Stück weit an die Wurzel unserer Erlösung zurückführen und an den Ursprung unserer Vergebung erinnern, um uns vielleicht mal wieder aufs Neue vor Augen zu führen, was Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit für uns vollbracht hat. Ja, mag diese Botschaft dazu dienen, einerseits vielleicht mal wieder aufs Neue in Ehrfurcht, in eine gebührende Ehrfurcht zu erstarren und zugleich doch in einen dankbaren Jubel auszubrechen. Lesen wir 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Wir hatten es in der Einleitung gelesen und gehört. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Gottlob steht hier kein Punkt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und wenn jetzt hier vom Kreuz die Rede ist, dann geht es ja nicht um ein Gipfelkreuz. Dann geht es nicht um irgendein Relikt, dann geht es nicht um irgendein Schmuckstück, sondern um Blut und um ein Opfer, welches an unserer Stadt geschlachtet wurde. Und das Blut vergossen werden muss, damit der Mensch erlöst wird, ja, das ist für viele Menschen nicht nur unverständlich, sondern geradewegs anstößig. Ja, es ist ihnen eine Torheit. So dass die Botschaft vom Kreuz und das damit verbundene Blut des Lammes als religiöse Spinnerei und Barbarei abgetan wird. Aber der Grund für dieses Unverständnis liegt darin, dass der Mensch keine Ahnung von der Heiligkeit Gottes hat und die Sünde unterschätzt und falsch bewertet. Und so verstehen auch viele das Alte Testament nicht. Vor allem nicht die vielen blutigen Opfer, die im Gesetz vorgesehen waren und wiederholt dargebracht werden mussten. Ja, was für ein blutrünstiger Gott. An einen solchen kann und will ich nicht glauben. Aber Leute, die so denken und sich angewidert vom Blut von Gott abwenden, die haben weder eine Ahnung von Gott noch von der Sünde. Und wenn man von grundsätzlichen Dingen keine Ahnung hat, ja, dann kann man auch alles Folgende nicht verstehen. Ne? Wer das Einmaleins nicht beherrscht, der wird kaum ein richtiges mathematisches Ergebnis erhalten. Und nur wer keine Ahnung von Biologie hat, glaubt auch an mehrere Geschlechter. Aber schauen wir uns zunächst einmal das Wesen Gottes an. Ja, versuchen wir zu ergründen, wer und was Gott überhaupt ist. Wer ist Gott? Was ist Gott? 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44. Da gibt sich Gott selbst zu erkennen. 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44. Da spricht Gott. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Denn ich bin heilig. Ich bin heilig. Und dem setzt der Prophet Jesaja noch eins drauf, in dem diese Heiligkeit dann sogleich dreimal betont wird in Jesaja, Kapitel 6, Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und ich denke, ja, diese Heiligkeit Gottes und was das letztendlich beinhaltet, das können wir gar nicht erahnen, geschweige denn wirklich erfassen. Und gerade in einer Gesellschaft, wo der Respekt und die Achtung mehr und mehr verloren geht, ja, da geht zwangsläufig auch die Gottesfurcht abhanden. Früher war sowieso alles besser, ne? Das wissen wir ja. Aber früher, da hatte man noch Respekt. Respekt vor seinem Lehrer, vor älteren Menschen im Allgemeinen. So wie Achtung vor Uniform, Amts- und Würdenträgern. Ja, selbst vor dem Briefträger ist man schon fast vor Ehrfurcht erstarrt. Ja. Nur weil der so eine schmucke Uniform anhatte. Praktisch nichts von dem ist übrig geblieben. Und eher das Gegenteil ist der Fall. Uniformträger stehen heute auf einer Stufe mit Hosenträgern. Polizisten werden bespuckt, mittlerweile sogar schon erstochen. Soldaten verachtet, Feuerwehrleute beschimpft, Sanitäter geschlagen. Und Lehrer sind in vielen Schulen der Willkür von Schülern und Eltern ausgesetzt. Und so verwundert es nicht, dass auch der Respekt vor Gott und die Achtung vor seinem Wort vielerorts überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Und die Bibel, sie drückt diesen Respekt und diese Achtung vor Gott mit Gottesfurcht aus. So zum Beispiel in Sprüche, Kapitel 15, Vers 33. Sprüche, Kapitel 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn, also die Gottesfurcht, ist die Schule der Weisheit. Oder wir könnten auch sagen, ne, der Anfang der Erkenntnis. Dann geht es noch weiter. Und der Ehre geht Demut voraus. Hier ist also nebst der Gottesfurcht auch noch von Ehre und von Demut die Rede, welches in unserer Zeit ebenfalls zu Fremdwörtern verkommen ist. Respekt, Achtung, Unterordnung, Demut, Gehorsam, Treue, Ehrfurcht und Ehre, dem Ehre gebührt. Ja, wo lernt man das noch? Und wo werden solche Werte und Tugenden vermittelt? Nein, ich will nicht behaupten, dass früher alles besser war. Aber unsere Glaubensväter beispielsweise, die haben noch auf den Knien gebetet. Und die wussten auch noch, was es bedeutet, im Gebet zu ringen. Mit Tränen in den Augen hat man tiefgründige Lieder gesungen, wo es um das Kreuz, das Blut und um die Heiligkeit Gottes ging. Man war erschüttert über die Sünde und bewegt über jede Buße. Man war von Ehrfurcht gepackt und das Lesen der Bibel war eine Herzensangelegenheit. Naja, es war nicht immer so, nicht bei jedem so und auch nicht überall so. Aber im Grundsätzlichen war es so. Und heute? Gott ist unser Kumpel. Der Gottesdienst war einfach nur mega geil. Hat richtig gehend Spaß gemacht. In den Liedern singen wir 5 Minuten ein und denselben Satz. Während dem Gebet wird noch schnell eine WhatsApp beantwortet. Und beim Bibellesen suchen wir ganz verzweifelt Judas Kapitel 2. Gut, ich übertreibe. Und keineswegs war früher alles besser, auch nicht in den Gemeinden. Und ich selbst, ich bin auch froh und dankbar, dass auch wir hier ja eine fröhliche Gemeinde sind und keine aufgesetzte Gottesfurcht, um nicht zu sagen Scheinheiligkeit, an den Tag legen. Ja, die Zeiten ändern sich. Ja, entscheidend ist ja nicht die Sprache oder die Ausdrucksform, die Gebetshaltung, die Haare, die Hose oder was auch immer. Nein, sondern das Herz. Und das war im Übrigen schon immer so, auch im Alten Bund. Aber wir sollten uns alle hinterfragen, und da packe ich mich wahrlich an die eigene Nase. Ja, leben wir noch? Leben wir noch in einem praktizierenden Glaubensgehorsam oder nur so in einem oberflächlichen Glauben? Wie sagte es der Herr Jesus in Johannes Kapitel 14? Johannes Kapitel 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Vers 21, praktisch das Gleiche, Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Fragen wir uns, und diese Frage kann sich ja nur ein jeder selber beantworten, leben wir auch in unserem Alltag, nicht nur am Sonntag, in einer gebührenden Ehrfurcht vor Gott? Und sind wir uns seiner Heiligkeit überhaupt noch im Klaren? Ja, nehmen wir sein Wort auch noch ernst? Und werden wir der Aufforderung gerecht, ein heiliges Leben zu führen? So wie es im 1. Thessalonicher Brief geschrieben steht. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 7. Wohlgemerkt, Neues Testament. Kann man sich nicht rausreden, ne? Ja, Altes Testament, Gesetz. Nein, Neues Testament, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Ja, hat das Wort aus dem 1. Petrusbrief noch seine Gültigkeit, auch für unser Leben, heute im 3. Jahrtausend? 1. Petrus, Kapitel 1, ich will es uns lesen, die Verse 14 bis 16. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Als gehorsame Kinder. Hier ist von Gehorsam die Rede. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Boah, ein hoher Maßstab, zweifelsohne, aber wir sollten wenigstens bemüht sein. So zu wandeln, so zu reden und so zu denken, wie es unserer Stellung in Jesus Christus bedarf. Ja, wissen wir es überhaupt noch zu schätzen, dass wir vor diesem heiligen Schöpfergott als begnadigte und gerechtfertigte Kinder Gottes stehen dürfen? Vor diesem Gott, dem sich kein Mensch nahen durfte? Selbst der Hohepriester nur einmal im Jahr und das auch nur mit den entsprechenden Reinigungs- und Blutopfern. Lest doch nur mal das 3. Buch Mose. Und wir können Gott wahrlich nur auf Knien Dank sagen, dass wir in Christus Jesus am neuen Bund teilhaben dürfen und in und durch Jesus Christus direkten Zugang zum himmlischen Vater haben. Kommen wir somit zurück auf diesen heiligen Gott zu sprechen, dem Schöpfer der Himmel und Erde. Ich will jetzt nicht den ganzen Sündenfall aufgreifen, sondern nur erwähnen, dass ja durch den Sündenfall die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört wurde, so dass der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben kann. Das ist der Ist-Zustand. Das ist die Norm, ja? Seit dem Sündenfall hat der Mensch in dem Sinne keinen Zugang mehr zu Gott und lebt getrennt von diesem unter der Herrschaft Satans. Denn dieser, sprich der Teufel, ist gemäß den Aussagen der Bibel der Gott dieser Welt. Der Sündenfall hat also einen Herrschaftswechsel herbeigeführt, weg von Gott, dem einzig wahren Schöpfer, hin zu Satan, dem Verderber. Und Grund dieser Trennung ist jetzt nicht nur die Sünde, sondern die Heiligkeit Gottes. Wäre Gott nämlich nicht heilig, hätte es ja gar keiner Trennung bedurft. Aber die Heiligkeit Gottes schließt jede Verunreinigung in seiner unmittelbaren Gegenwart aus. Deswegen ja auch die ganzen Reinigungsvorschriften, denen sich die Priester des alten Bundes immer und immer und immer und immer und immer wieder unterziehen mussten. Das war nicht einfach so ein Ritual oder eine von Gott auferlegte Schikane, sondern eine zwingende Notwendigkeit, die in der Heiligkeit Gottes begründet liegt. So heißt es ja zum Beispiel in Habakuk Kapitel 1, Vers 13, dass Gott so heilig ist, dass er die Sünde ja nicht einmal anschauen kann. Gott ist nämlich nicht nur lieb, sondern Gott ist Liebe. Das ist ein Unterschied. Gott ist
Liebe,
womit er jede Lieblosigkeit aus seiner Nähe verdammen muss. Des Weiteren kann Gott nicht lügen, denn er ist die Wahrheit, so dass jede Lüge nicht mit Gott in Einklang gebracht werden kann. Zudem ist Gott rein, und zwar absolut rein, so dass jede Unreinheit wieder göttlich ist. Und Gott ist gerecht, so dass er jede Ungerechtigkeit aus seinem Antlitz vertilgen muss. Nichts kann Gott in seinem Umfeld dulden, was seinem Wesen, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit entgegensteht. Ja, Gott und Sünde schließen sich aus. Und wenn wir uns über diese Heiligkeit Gottes im Klaren sind, ja, dann haben wir auch den Durchblick in Bezug auf die Sünde und deren Folgen. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt alles verstehen, aber plötzlich erkennen wir, ja halt, Sünde ist nichts, worüber man lachen sollte. Sünde ist nichts, womit ich prahlen kann. Sünde ist kein Spaß und auch nicht harmlos. Sünde ist keine Kleinigkeit, sondern Sünde bedeutet Tod. Sünde ist Trennung. Sünde ist Schmerz. Sünde ist teuflisch. Und Sünde ruft den Zorn Gottes hervor. Römer Kapitel 1, Vers 18. Neues Testament wohlgemerkt. Römer Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und das ist so ein weiteres Wort, welches viele Menschen am liebsten aus der Bibel entfernen würden. Zorn. Und zwar nicht der Zorn Satans oder der Zorn der Menschen, nein, der Zorn Gottes. Ja, in der Offenbarung ist ja sogar von dem Zorn des Lammes die Rede. Für viele genauso unverständlich wie das Blut. Und der Grund für diesen Unverstand ist derselbe. Fehlende Gottesfurcht, fehlendes Verständnis über die Heiligkeit Gottes und Verharmlosung der Sünde und deren Folgen. Ja, die Heiligkeit Gottes und seine Gerechtigkeit kann keine Sünde dulden, mag sie auch noch so klein und dem Menschen selbst auch noch so bedeutungslos erscheinen. Ja, unser ganzes Wesen, unser Sein, unsere Gedanken und unsere Taten können gar nichts weiter als den gerechten Zorn Gottes hervorrufen. Gott ist so heilig, dass man sich ihm auch nur völlig rein und vollkommen gerecht nahen kann. Aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist ohne einen Vermittler, der sich für uns verwendet und in diese Stellung versetzt, überhaupt nicht möglich. Und hier kommen eben das Kreuz und das Blut des Lammes ins Spiel, wodurch der Herr Jesus für uns als Schlichter in Erscheinung tritt, um zu vermitteln zwischen diesem heiligen und gerechten Gott, der die Sünde nicht einmal anschauen kann, diesem heiligen und gerechten Gott auf der einen Seite und dem von der Sünde infizierten, verdorbenen und ungerechten Menschen auf der anderen Seite. Ein Mittler, der das irgendwo wieder in Einklang bringt. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, Vers 6. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, Vers 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und nur dieser Mann aus Nazareth, nur Jesus Christus konnte diese Mittlerrolle auch einnehmen, da er auf der einen Seite ja selber Gott war und Gott ist, das heißt selber absolut heilig, gerecht und vollkommen, und auf der anderen Seite in seiner Menschwerdung als Mensch unsere sündige Natur und persönliche Schuld hat auf sich nehmen können. Überspitzt formuliert, nur ein Gott hätte gar nicht vermitteln können, sondern nur richten. Richten in seiner Heiligkeit, richten in seiner Gerechtigkeit. Und nur ein Mensch wiederum, der hätte schon gar nicht vermitteln können, sondern nur sterben. Sterben in seiner Verdorbenheit, sterben in seiner Ungerechtigkeit. Und diese einzigartige Mittlerrolle des Herrn Jesus erklärt jetzt auch den Absolutheitsanspruch aus Johannes Kapitel 14, Vers 6, wo der Herr Jesus ja selber spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist logisch, liebe Geschwister. Das ist logisch und liegt in der Sache begründet, dass nur ein Gott und Mensch in einer Person diese Mittlerrolle hat einnehmen können. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist absolut einzigartig. Das finden wir in keiner Religion, in keiner Weltanschauung, in keinem Prinzip, in keinem Programm, nirgends. Als einzig und allein im Heilsplan Gottes, der uns in der Bibel, in seinem heiligen Wort übermittelt ist. Und da das Leben im Blut ist, so sagt es das dritte Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11, ist auch nur durch das Blut neues Leben möglich. Ganz nach Hebräer, Kapitel 9, Vers 22, ein ganz interessanter Vers, Hebräer, Kapitel 9, Vers 22. Und fast alles, und da sehen wir auch, wie genau das Wort Gottes ist, fast alles, nicht alles, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Es gab auch unblutige Opfer, denken wir an die Speiseopfer, ja? Aber dann geht es weiter. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen. Eine absolute Aussage. Hier heißt es nicht, und fast ohne Blutvergießen, nein. Und ohne Blutvergießen, absolut. Geht nicht anders. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Nochmals, das Leben ist im Blut, 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer, Kapitel 9, Vers 22. Womit unser durch den Sündenfall verloren gegangenes Leben wieder lebendig wird. Da sprechen wir von neues Leben, ne? Von einer Wiedergeburt. Und so heißt es auch im 1. Petrusbrief in Kapitel 1. Vers 18, Vers 19, hier bezeugt Petrus dasselbe. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, Vers 19. Denn ihr wisst ja, auch hier, keine Vermutung, keine Theorie, könnte sein, muss nicht sein. Nein, denn ihr wisst ja, absolut, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit unblutigen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. So, und das muss man jetzt alles intellektuell nicht verstehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dem so ist. Und wohl dem, der das im Glauben erfassen und annehmen kann. Ja, und nebst der Tatsache gehen wir einen Schritt weiter. Nebst der Tatsache, dass wir ja alle dem Sündenfall unterworfen sind und als Sünder schon das Licht der Welt erblicken, hat ja ein jeder von uns auch sonst noch irgendwo und irgendwie Dreck am Stecken. Ein jeder von uns, ne, hat seine berühmte Leiche im Keller liegen. Sei es, dass er mal gelogen und betrogen hat, dass er habgierig, eitel oder auf jemanden neidisch war, dass er schlechte Gedanken hatte, über jemanden schlecht geredet hat, lieblos war, geflucht hat oder was auch immer. Keiner ist ohne Schuld, mag er sich selbst auch noch so anständig vorkommen. Ja, wir können nicht ansatzweise im Angesicht Gottes bestehen. Ja, wir gehören zu denen, die Gott in seiner Heiligkeit nicht einmal anschauen kann. Wir, und damit meine ich jetzt die Menschheit im Allgemeinen, ohne Ausnahme, ja, wir sind schuldig vor Gott. Und somit ist auch das Urteil über uns Menschen längst gesprochen, nämlich schuldig. Schuldig in allen Punkten, ohne jedes Wenn und Aber. Und die gerechte Strafe, die darauf steht, ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, so steht es im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23 geschrieben. Plastisch ausgedrückt. Lebt der Mensch seit dem Sündenfall eigentlich in einer Todeszelle und wartet nur noch auf die Vollstreckung des Urteils. Von wegen, er starb plötzlich und unerwartet. Die Bibel sagt mir da etwas anderes. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Und ohne eine Begnadigung, ohne eine Erlösung, ohne einen Mittler, ohne einen Schlichter und Stellvertreter sind wir auf immer und ewig verloren. Kinder Satans mit Haut und Haaren samt unserer Seele. Denn der Herrscher dieser Erde nochmals ist Satan. Und somit ist es auch logisch, dass diese Welt von der Macht des Bösen, also von Satan, beherrscht wird. Seitdem ist nicht das Gute und Liebe, das Normale, sondern das Schlechte und Böse. Nicht das Leben, sondern der Tod. Nicht die Freude, sondern das Leid. Und von daher ist auch die Frage, warum Gott das Böse zulässt, einfach nur falsch gestellt. Die Frage resultiert daraus, dass wir geistliche Dinge nicht beurteilen können, weil wir von ungeistlichen Dingen infiziert und beherrscht werden. Die Frage müsste vielmehr lauten, ja, warum lässt Gott das Gute zu? Warum gibt es überhaupt noch etwas Gutes auf der Welt, wo doch Satan diese beherrscht? Wie kann es sein, dass es selbst in der gefallenen Schöpfung noch so atemberaubend schön sein kann? Nun, weil Gott dem Teufel immer noch Einhalt gebietet und in seiner Gnade eingreift, damit das Böse eben nicht vollständig und unkontrolliert die Schöpfung verdirbt. Ohne die Gnade Gottes jedoch gäbe es nichts Gutes auf Erden. Wir wären dem Teufel hoffnungslos ausgeliefert und uns selbst überlassen. Und was das bedeutet, von dem sehen wir täglich nur ein Schatten von dem, was sich zukünftig noch ereignen wird, wenn Gott seine schützende Hand zurückzieht, als Folge davon, dass der Mensch sich mehr und mehr von Gott entfernt. Das ist die Zeit, die unter anderem in der Offenbarung beschrieben und im Allgemeinen als die große Trübsal bezeichnet. Also halten wir es fest. Nicht Gott ist für all die Schrecknisse und Missstände hier auf Erden verantwortlich, sondern der Mensch, dem seine Weisheit zur Torheit mutiert und der Lüge Glauben schenkt statt der Wahrheit und dem Wort Gottes. Und vor einiger Zeit, da vernahm ich das Zeugnis einer 100-jährigen Jüdin, die war völlig klar im Kopf, 100 Jahre alt, die dem Holocaust entfliehen konnte, aber viele ihrer Angehörigen verlor. Und in diesem Interview, da sagte sie, dass sie nicht religiös sei, dass sie nicht verstehen könne, wie Gott das alles habe zulassen können. Menschlich kann ich ihre Aussage verstehen. Geistlich jedoch beurteilt sie die Dinge falsch. Es ist ja eine Torheit, eben weil sie keinen Bezug zu Gott hat. Und dazu passt auch der Dialog, den zwei Auschwitz-Überlebende führten, in welcher der eine meinte, ja, wie kannst du nach Auschwitz doch an Gott glauben? Und der andere erwiderte, wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben? Ein und das gleiche Erlebnis. Den einen lässt es an Gott zweifeln, ja geradezu irre werden, und den anderen lässt es an Gott glauben. Wie ist das möglich? Was ist der Grund? Ja, natürlich in erster Linie die Gnade. Und nebst der Gnade ist der Schlüssel das Verständnis über die Heiligkeit Gottes, die gebotene Gottesfurcht und das Verstehen der Sünde. Der eine hat einen Bezug zu Gott und er beurteilt das Geschehen geistlich. Dem anderen ist es eine Torheit, weil er das Geschehen nur menschlich, nur humanistisch und somit ungeistlich beurteilt. Wir hatten es gelesen. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Nochmals, nicht Gott ist für das Böse hier auf Erden verantwortlich, sondern der von Satan verführte Mensch. Gott jedoch zeichnet sich verantwortlich für deine Erlösung. Diese hat er dir nämlich am Kreuz von Golgatha ermöglicht. Wer du auch bist, wo du auch aufgewachsen bist, woran du auch glaubst, wie groß oder wie klein deine persönlichen Verfehlungen auch sein mögen, die Versöhnung mit Gott hat dir der Schöpfer selbst ermöglicht. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Und das Blut Jesu Christi, merken wir, an dem Blut des Lammes, an dem Blut des Herrn Jesus kommen wir nicht vorbei. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott ist seiner Verantwortung gerecht geworden. Er ist dir gnädig und wohlgesonnen. Er hat dir seine Liebe offenbart und bewiesen. Und er ruft dir zu, komm, komm, kommt her zu mir und lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt liegt es in deiner Verantwortung, was du mit diesem Angebot, dieser Einladung und diesem unübertrefflichen Liebesbeweis Gottes machst. Diese 100-jährige Frau, sie sollte nicht mit Gott hadern, sondern einfach nur dankbar sein. Dankbar sein, dass sie überleben durfte und klar im Kopf bis ins hohe Alter hinein die Möglichkeit geschenkt bekam, den heiligen Schöpfer Gott anzurufen und sich in und durch Jesus Christus mit Gott versöhnen zu lassen. Kommen wir zu einem abschließenden Gedanken. Ein Leben nach dem körperlichen Tod wird es auf jeden Fall geben. Dieses Thema kann ich jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber das lehrt uns die Bibel, ja? Das Leben ist auf die Ewigkeit ausgelegt. Die Frage ist nur, ja, wovor bringe ich dieses mein ewiges Leben? In der Gegenwart Gottes oder auf ewig getrennt von ihm? Die Bibel, sie lehrt uns, dass der gefallene Mensch niemals vor Gott bestehen kann. Das verbietet allein schon die Heiligkeit Gottes. Aber was geschieht mit diesen Menschen? Nun, in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 15, da heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist so ein weiteres Tabu in vielen Kirchen und Gemeinden. Die Hölle, oder wie man den Feuersee auch bezeichnen mag, wird ausgeklammert und das ewige Verlorensein, ja, so irgendwie weichgespült. Und es war ein katholischer Priester, der diesbezüglich sagte, wir dürfen die Hölle nicht verschweigen, sondern wir müssen den Menschen erklären, wie sie nicht in die Hölle kommen. Und auch da kommt wieder das Kreuz ins Spiel und das Blut des Lammes. Und in früheren Zeiten, ja, da war die Botschaft vom Kreuz sowie das Reden und Singen über das Blut des Herrn Jesus noch fester Bestandteil eines jeden Gottesdienstes und erst recht einer jeden Evangelisation. Aber man hat das Gefühl, dass diese Botschaft immer mehr verwässert und in Vergessenheit geraten ist. Ja, mittlerweile scheint die Botschaft vom Kreuz nicht nur denen eine Torheit zu sein, die verloren gehen, sondern auch denen, die gerettet sind. Wer redet noch über die Hölle? Wer redet noch über Sünde? Wer redet noch über den Teufel? Wer redet noch über die Heiligkeit Gottes? Wer redet noch über Gehorsam? Wer redet noch über das Kreuz? Und wer über das Blut? Spurgeon soll gesagt haben, ein geistlicher Dienst, in dem das Blut Christi nicht vorkommt, ist tot. Denn im Blut ist das Leben. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wir krampfhaft nur noch über das Blut reden und auch nur noch Lieder singen, wo das Blut drin vorkommt. Nein, beileibe nicht. Aber wir sollten es auch nicht ausklammern, geschweige denn bewusst verschweigen. Tatsache ist nun einmal, dass das Kreuz im Zentrum der christlichen Botschaft steht. Oder anders gesagt, ohne das Kreuz kein christlicher Glaube. Ohne das Blut des Lammes kein frohmachendes Evangelium. Wie schrieb es Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2? 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Merken wir, für Paulus hatte das Kreuz nicht den Stellenwert eines Symbols oder eines Rituals. Es war auch kein so unbedeutendes Randthema, dass man einmal im Jahr an Karfreitag vielleicht mal anschneiden kann. Nein, das Kreuz war das Zentrum seines Lebens und der Motor seines Dienstes. Für diese Botschaft, Kreuz und Blut, war Paulus bereit, verfolgt, bedrängt, gefoltert, verspottet und getötet zu werden. Und in dem eingangs gelesenen Vers aus 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, da haben wir doch gelesen, dass die Botschaft vom Kreuz uns, die wir gerettet werden, Gottes Kraft ist. Wer also auf die Botschaft vom Kreuz und auf das Blut des Herrn Jesus verzichtet, der verzichtet auf Gottes Kraftquelle. Und gerade diese Botschaft vom Kreuz unterscheidet uns Christen doch elementar von allen Religionen und Weltanschauungen. Ja, gerade das Blut des Herrn Jesus macht uns doch so einzigartig und unvergleichlich. Über Gott reden, das kann jeder, auch ein Atheist. Aber am Kreuz und dem vergossenen Blut des Lammes, da scheiden sich die Geister. Und deine Zukunft, dein ewiges Leben entscheidet sich nämlich nicht an deiner Menschlichkeit, an deinen guten Werken, an Opfer und Rituale, an deinen ökologischen Fußabdruck, an irgendeinen Gottglauben, nicht an diesem und nicht an jenem, sondern an deinem Glauben an das Blut, in deiner Teilhabe am Kreuz, und an dem, was der Jesus für dich auf Golgatha vollbracht hat. Denn Christus lebt in mir und ich in ihm, so hat es Paulus im Galaterbrief gesagt. Und wenn wir damit einstimmen wollen, kommen wir am Kreuz nicht vorbei. Denn genauso hat es Paulus im Galaterbrief ja betont und bezeugt. Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und da frage ich Sie, und ich schließe mich damit ein, ich frage uns, ist Ihnen diese Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, eine Torheit oder ist es Ihnen eine Kraft und eine große Freude? Und falls es Ihnen eine Freude ist, ja, so lassen Sie es uns doch mit Paulus hinaus posaunen, so wie es im 1. Korintherbrief getan hat, in Kapitel 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nur allzu gerne werde ich diesen Bibelvers wiederholen. Und sprechen Sie ihn ruhig mit in Ihrem Herzen oder auch laut, das ist mir egal. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Sieg, liebe Geschwister, dieser Sieg wurde am Kreuz errungen und mit dem Blut des Herrn Jesus besiegelt. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Thomas Lied sprach zu Ihnen zum Thema Kreuz und Blut. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Ein alt raues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gotteslamm seh. Schätzen werd ich das alt raue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Kron. Dieses alt raue Kreuz, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen werd ich das alt raue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz, einst erhalt ich dafür eine Kron. Diesem altrauen Kreuz bleib auf immer ich treu, trage williglich Schande und Hohn. Einstens ruft mich heim, wo ich ewig darf schaun, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werd ich das alt raue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz. Einst erhalt ich dafür eine Kron.
Möchtest du los sein vom Bande der Sünd? Sitzt Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut.
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein.
Möchtest du frei von der Leidenschaft sein? Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Golgathas Sieg darf auch dein Sieg nun sein. Wie wunderbar ist doch sein Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut.
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein.
Möchtest du rein sein, ja weiß als Schnee?
Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut.
Es tilgt die Flecken und heilt alles weh.
Ganz rein wirst du sein in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut.
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein.
Möchtest du Jesus hier dienen so gern?
Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut.
Möchtest du preisen den gnädigen Herrn?
Da ist wirklich Kraft in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut,
in dem Blut.
Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein, in dem Blut des Heilands allein.
Zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komm, wie ich bin, und begegne deiner Gnade.
Ich sehe das Kreuz.
Ist.
Und ich komm, wie ich bin, und begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz.
Du littest und starbst, hast für uns bezahlt. Du hast uns gezeigt, was groß zu sein heißt.
Durch dich wird der Plan des Vaters erfüllt. Der Weg ist jetzt frei und wir werden auferstehen und ewig leben, weil du für uns starbst. Wir werden auferstehen und
Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist.
Und ich komm, wie ich bin, und begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz. Ich sehe das Kreuz.